Gott und willkommen, liebe Hörer, bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol, sagt Ihnen Monika Barget. In der Bibelsendung Höre Israel bereiten wir uns jeweils am Freitagnachmittag auf die Texte der Heiligen Messe vor, die wir dann am kommenden Sonntag hören. Am Sonntag, auf den wir jetzt zugehen, feiert die Kirche den 22. Sonntag im Jahreskreis und die Texte dieses Sonntags befassen sich mit Gesetzesvorschriften und mit den Geboten Gottes. Es geht darum, den Willen Gottes von bloßen Menschensatzungen zu unterscheiden. Dazu hören wir aus dem Alten Testament am Sonntag zunächst die Lesung aus dem Buch Deuteronomium im Kapitel 4 über die Rechtsvorschriften, die Mose von Gott erhalten hat. Und die zweite Lesung ist dem Jakobusbrief im ersten Kapitel entnommen. In unserer Sendung heute werden wir das Evangelium näher besprechen. Dies findet sich in Markus Kapitel 7 und auch in diesem Abschnitt geht es um Gesetzesvorschriften und das Verhalten der Menschen gegenüber Gott. In der Sendung heute zu Gast ist Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln. Wir freuen uns, dass er heute mit uns die Bibeltexte besprechen wird. Dr. Markus Hofmann hat 1987 sein Abitur in Köln absolviert und danach das Studium der katholischen Theologie aufgenommen. 1995 wurde er zum Priester geweiht und er ist mittlerweile Regens des Erzbischöflichen Priesterseminars zu Köln. Mittlerweile hat er auch in Theologie promoviert. Wir haben also heute einen Experten der katholischen Glaubenslehre bei uns in der Sendung zu Gast. Grüß Gott, Herr Regens Dr. Hofmann.
Grüß Gott, Frau Barget. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Herr Dr. Regens Hofmann, ich darf Sie bitten, zu Beginn der Sendung auch mit uns zu beten, damit wir uns öffnen für den Heiligen Geist und für das Wort Gottes.
Sehr gern. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, der Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein. Nun hauch uns Gottes Odem ein. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Dich sendet Gottes Allmacht aus, im Feuer und in Sturmesbraus. Du öffnest uns den stummen Mund und machst der Welt die Wahrheit kund.
Amen. Dankeschön, Herr Regens Hofmann, für das Gebet. Wir hören jetzt die Lesung aus dem Evangelium nach Markus. In jener Zeit hielten sich die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, bei Jesus auf. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben, wie es die Überlieferung der Alten vorschreibt. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen: Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Dann rief Jesus die Leute wieder zu sich und sagte: Hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein.
Liebe Schwestern und Brüder, Reinheit ist mehr als Sauberkeit. Das wissen wir schon viele Jahre aus der Werbung für Waschmittel. Die Streitfrage nach der Waschung der Hände, von der wir gerade im Evangelium hörten, ist weder für die Pharisäer noch für Jesus eine Frage der körperlichen Hygiene, wie wir vielleicht beim ersten Hören meinen könnten. Vor einer solchen Banalität hätte uns der Evangelist Markus in seinem knappen und schnörkellosen Evangelium ganz sicher verschont. Worum es den Pharisäern geht, ist nicht die hygienische Sauberkeit, sondern die kultische Reinheit. Man musste nach ihrer Überzeugung vor der Mahlzeit die Waschung der Hände sogar zweimal vornehmen, um ganz sicher zu gehen, dass die zweite Waschung jede Spur des ersten, nunmehr befleckten Wassers fortspülte. Es reichte in diesem Fall in der zweiten Waschung, sich die Fingerspitzen zu benetzen. Auch wenn Sie vom Markt kommen, essen Sie nicht, ohne sich vorher zu waschen, hieß es vorhin im Evangelium. Der Grund war, dass man in dieser Situation Gefahr lief, auf dem Markt sich durch die Berührung mit Nichtjuden, also mit Heiden, zu verunreinigen. Einer solchen Gefahr konnte man im damaligen Leben kaum entgehen. Es ging ja mit großem Gedränge auf dem Marktplatz zu. Und deswegen ging man bei dieser Reinigung gründlicher zu Werke und wusch den Arm bis zum Ellenbogen, um ganz sicher zu sein. Wo kommt dieses für unser Empfinden übertriebene Bedachtsein auf physische Sauberkeit, die als gesetzliche Reinheit galt, her? Im Gesetz des Alten Testaments gibt es diese Vorschriften nicht. Aber man beruft sich auf die Autorität der alten Gesetzeslehrer. Diese hatten ein ausgeklügeltes und mit der Zeit immer weiter verfeinertes System von Regeln entwickelt, welche die kultische Reinheit der Israeliten absichern sollten. Hinter dieser ganzen Frage, die uns heute doch ziemlich antiquiert, überholt und vielleicht sogar unwichtig erscheint, hinter dieser Frage steckt eine wichtige und nach wie vor aktuelle Einsicht, die uns gerade die gläubigen Juden bis heute vorleben, nämlich das Bewusstsein von der Heiligkeit Gottes. Gott ist heilig. Ja, er allein ist im absoluten Sinne heilig. Deswegen kann der sündige Mensch von sich aus nicht ohne Reinigung, nicht ohne Vorbereitung vor den heiligen Gott treten. Deswegen steht zum Beispiel das Weihwasserbecken am Eingang unserer Kirchen. Es erinnert uns an unsere Taufe, in der wir von allem gereinigt und befreit wurden, was uns den Zugang zu unserem himmlischen Vater versperrt hat. Weil aber diese Reinheit immer wieder gefährdet ist, weil wir feststellen, dass wir jeden Tag nicht nur äußerer, sondern vor allem innerer Verunreinigung ausgesetzt sind, deshalb steht am Beginn jeder Messfeier der Bußakt, in dem wir uns vorbereiten und Gott bitten, uns von allem zu reinigen, was uns unwürdig macht, vor ihn hinzutreten. In diesem Sinn spricht der Priester bei der Händewaschung vor der heiligen Wandlung, bei der er ja das Allerheiligste, den Allerheiligsten Gott in seinen Händen halten wird. Der Priester spricht bei der Händewaschung die Worte: Herr, wasch ab meine Schuld, von meinen Sünden mache mich rein.
Sie hören die Bibelsendung Höre Israel bei Radio Horeb und bei Radio Maria, heute mit Regens Dr. Markus Hofmann aus dem Erzbischöflichen Priesterseminar in Köln. Wir sprechen über das Evangelium, das wir am 22. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr B in der Heiligen Messe hören werden.
Liebe Schwestern und Brüder, der fromme Moslem wäscht sich vor dem Gebet. Und sei es, wenn es nicht anders geht, zum Beispiel in der Wüste, mit Sand. Er weiß, ich kann Gott nicht gegenübertreten wie einem mir Gleichgestellten. Ich darf ihn nicht behandeln wie einen Kumpel. Für uns Christen gilt, Gott ist in der Taufe mein Vater geworden. Ja, ich darf ihm und soll ihm voll und ganz vertrauen, und wie ein Kind zu ihm kommen. Vertrauen aber ist etwas anderes als Respektlosigkeit. Wo Gott nicht mehr der ihm zustehende Respekt erwiesen wird, wo Gottes Heiligkeit missachtet wird, da geht die Achtung vor dem Mitmenschen ebenfalls ganz schnell verloren. Wir brauchen zum Beleg dafür nur dorthin zu schauen, wo Gott offiziell geleugnet wurde und geleugnet wird. In den beiden großen gottfeindlichen Systemen des 20. Jahrhunderts, im Nationalsozialismus und im Kommunismus, sind die Menschenrechte in beispielloser Brutalität mit Füßen getreten worden. Im atheistisch regierten China werden mehr Menschen nicht nur absolut, sondern auch prozentual hingerichtet, als in der ganzen übrigen Welt zusammen. In Nordkorea leiden Millionen Menschen Hunger, weil dem herrschenden Regime seine gottfeindliche Ideologie wichtiger ist als das Elend seiner Bürger. Das Bewusstsein von der Heiligkeit Gottes ist keine verstaubte, antiquierte Angelegenheit. Wer um die Heiligkeit und Würde Gottes weiß, der weiß auch und achtet die Heiligkeit und Würde des Menschen, der Ebenbild Gottes ist. Und darum geht es Jesus. Er wendet sich ja nicht gegen das Streben nach Reinheit, sondern gerade gegen das Verdrehen dieses Strebens, das die Pharisäer hier praktizieren. Sie hatten die kultische Reinheit auf die äußere Verrichtung von Waschungen reduziert. Sie hatten die sichtbare Seite absolut gesetzt und zur Hauptsache gemacht. Sie hatten menschliche Erfindungen dem Gebot Gottes vorgeordnet und dieses dadurch ausgehöhlt und entleert. Gegen diese selbstgemachte Religion, die dem eigenen Bedürfnis nach Handhabbarkeit des Geschäftes mit Gott entsprungen war, dagegen wendet sich Jesus. Religion, die Beziehung zu Gott, ist keine Angelegenheit, die ich mir selbst zusammenbasteln kann. So kann ich heute nicht das durch göttliche Stiftung eingerichtete Sakrament der Heiligen Beichte durch eine andere, etwa unverbindliche Form der Buße ersetzen und behaupten, das mache ich selbst mit dem lieben Gott aus. Und die Qualität meines Christseins bemisst sich nicht an der Zahl meiner Mitgliedschaften in kirchlichen Vereinen oder Gremien und nicht an Aufgaben und Ämtern, die ich übernommen habe, auch nicht am Diakonen-, Priester- oder Bischofsamt, so sinnvoll und wichtig eine solche Mitarbeit und eine solche Amtsübernahme sein kann. Aber die Qualität meines christlichen Lebens hängt nicht daran, sondern am Grad meiner Ähnlichkeit mit Gott, am Maß meiner Liebe zu ihm und dem Nächsten, am Maß meiner persönlichen Heiligkeit.
Um Gottes Gebote und das Streben des Menschen nach Reinheit geht es heute in unserer Bibelsendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Mit Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln besprechen wir das Evangelium nach Markus im 7. Kapitel, das wir am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe hören. In diesem Evangelium wird ein Streitgespräch Jesu mit den Schriftgelehrten und Pharisäern überliefert, in dem es um die kultische Reinheit geht.
Liebe Hörer, Gott sieht auf das Herz. Dort ist die Quelle unserer Gedanken und unserer Taten. Wie das Herz ist, so ist der ganze Mensch. Von daher hatte Albert Einstein recht, als er sagte, das Problem des 20. Jahrhunderts ist nicht die Atombombe, sondern das menschliche Herz. Im Inneren des Menschen entscheidet sich auch im 21. Jahrhundert der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Heil und Unheil. Von dort her kommen die bösen Gedanken, von dort her kommt auch die Sehnsucht nach Gott. Die Abgründe des menschlichen Herzens, auch unseres eigenen, sind für uns nicht bis ins Letzte zu ermessen. Wir sagen bisweilen ja auch, ich kenne mich selbst nicht mehr. Die Gedanken des Herzens kommen aus einer Tiefe, die trotz aller psychologischen Erkenntnisse oft geheimnisvoll bleibt. Diese Tiefe bedarf einer Läuterung und einer Reinigung, die wir unmöglich aus eigener Kraft heraus leisten können. In der Taufe hat Gott diese Läuterung ein erstes Mal vollzogen und uns eine vollkommene seelische Reinheit und Heiligkeit geschenkt. Wer diese Reinheit in sich bewahrt, dem ist das ewige Leben garantiert. Selig, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Aber diese Reinheit ist gefährdet. Die innere Lauterkeit, die die Kinder oft so eindrucksvoll auszeichnet, weil sie eben noch unverdorben sind, und die sie dadurch so anziehend macht, diese innere Lauterkeit und Klarheit kann uns verloren gehen durch mancherlei unreine Einflüsse, die wir freiwillig in das Heiligtum unserer Seele gelangen lassen. Faule Kompromisse, die wir schließen. Unlautere Motive, denen wir nachgeben. Trägheit, die unsere Liebe zu Gott und zum Nächsten erkalten lässt. All dies beeinträchtigt die Reinheit unseres Herzens. Wenn wir diese Gefährdungen ernst nehmen und unser Gewissen sensibilisieren, anstatt es abstumpfen zu lassen, dann verstehen wir, warum das Weihwassernehmen beim Betreten der Kirche kein totes Ritual sein muss. Dann begreifen wir, warum der Bußakt zu Beginn der Heiligen Messe dazugehört. Und dann verstehen wir tiefer, warum die regelmäßige heilige Beichte so wichtig für die Hygiene unserer Seele ist. Maria, unsere Mutter mit dem unbefleckten, reinen Herzen, sie möge uns durch ihre Fürsprache helfen, die wahre Reinheit zu erlangen und zu bewahren. Amen.
Will ich dienen? Mit ganzem Herzen dir mich aufgeben, mit ganzem Sinn. Dein soll mein Denken sein, dein meine Seele.
Sie hörten in der Sendung Chöre Israel bei Radio Horeb und bei Radio Maria eine Predigt von Regens Dr. Markus Hofmann aus Köln zum Evangelium vom 22. Sonntag im Jahreskreis. Wir hören dann eine Begegnung Jesu mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, in der es um kultische Reinheit geht und die Frage nach Gottes Willen. Herr Regens Hofmann, herzlichen Dank erst einmal für Ihre Gedanken. Sie haben uns erklärt, dass die religiösen Reinheitsvorschriften den tieferen Sinn haben, dass wir Menschen das Heilige würdigen. Das Heilige, das ist das, was ganz für Gott reserviert ist und was abgesondert ist von unserem übrigen Alltag. Wer das Heilige kennt und es zu schätzen weiß, der ändert auch seine Haltung zu den profanen Dingen in einem positiven Sinn. Wer Gott ehrt, achtet auch den Menschen, so hieß es in ihrer Predigt, und der Nationalsozialismus ebenso wie Kommunismus und Technikwahn unserer Zeit haben uns gezeigt, wohin eine Abwendung vom Heiligen führen kann. Heute ist unsere Abkehr von Gott vielleicht nicht mehr so radikal und auch nicht so bewusst und willig, wie das bei vielen Anhängern der totalitären Regime vielleicht der Fall war. Aber trotzdem entfernen wir uns doch immer wieder von Gott, ohne es vielleicht zu wollen. Können Sie uns vielleicht einige Hinweise geben, wo wir aufmerksam sein müssen, dass wir uns nicht zu weit von Gott wegtreiben lassen von unserer derzeitigen Gesellschaft?
Ja, kann ich gerne versuchen. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu dem, was Sie einleitend gesagt haben. Ich denke, dass es nicht darum geht, das Heilige dem gegenüberzustellen, was unseren Alltag ausmacht, sondern dass wir verstehen, dass Gott ja nicht zu beschränken ist auf bestimmte Zeiten und Orte, sondern dass er uns ja ganz als Menschen in seine Liebe ruft und dass wir deswegen auch unser ganzes Leben, auch unseren Alltag ihm öffnen sollen und können. Ich denke, Gott ist derjenige, der absolut heilig ist und alles, was ihm ähnlich ist, was ihm gehört, was zu ihm strebt, das gewinnt Anteil an dieser Heiligkeit. Aber zurück zu Ihrer Frage. Beispiele, wo wir uns heute vielleicht vom Heiligen entfernen, ohne es unbedingt bewusst zu wollen. Ich denke da etwa an das Verhalten vieler Menschen, auch der Christen, in Kirchengebäuden. Wenn ich als katholischer Christ überzeugt bin, dass in jeder Kirche, in der ein Tabernakel mit dem ewigen Licht ist, Jesus Christus, also wahrer Gott und wahrer Mensch, Gott selbst gegenwärtig ist, dann sollte das auch in meinem Verhalten deutlich werden, wenn da jetzt kein Gottesdienst stattfindet. Also, warum nicht, oder ich würde eben auch sehr empfehlen, auch dann eine Kniebeuge zu machen und wenn ich eine Kirche besuche, mich anders zu verhalten als in einem Museum, auch wenn ich jetzt nicht ausschließlich zum Gebet in der Kirche bin. Oder der Umgang mit dem eigenen Leib. Wir wissen ja, dass wir in der Taufe Tempel Gottes geworden sind und die anderen Sakramente, die wir anschließend empfangen, tragen auch mit dazu bei, dass unser Leib geheiligt wird, ist er bei der Firmung, bei der Krankensalbung oder auch bei der Weihe. Schließlich ist unser Leib zur Auferstehung und zur Verherrlichung bestimmt, zum Eintritt in die ewige Gemeinschaft des Himmels. Also ist unser Leib heilig durch die Sakramente, geheiligt und auch dazu bestimmt, ganz in das Heilige einzugehen. Und wie wir mit unserem Leib umgehen, das sollte dann auch widerspiegeln, was ich gerade versucht habe anzudeuten. Das sind vielleicht nur zwei Beispiele, wo das konkret werden kann.
Es gibt ja kleine Rituale im christlichen Alltag, die uns das Bewusstsein auch für das Heilige stärken können. Sie haben zum Beispiel schon das Weihwasser nehmen genannt, das man auch dann tun sollte, wenn niemand außer einem selbst in der Kirche ist. Was können wir als Laien mit Familie und Beruf denn noch tun, um zu dieser Reinheit des Herzens, zu dieser engen Verbindung mit Gott zu finden?
Als ich ein Kind war, gehörte es zu den festen, guten Ritualen in unserer Familie, dass meine Mutter oder auch mein Vater mir abends mit dem Weihwasser ein Kreuz auf die Stirn zeichneten. Und bis heute ist es so, wenn ich zu Hause bin und dann wieder gehe, dass meine Mutter mich mit dem Weihwasser segnet. Und ich schätze diese kleine Geste sehr. Und auch wenn bei der Taufe etwa der Taufende, der die Tauffeier leitet, auffordert, die Eltern, Paten und die anderen Anwesenden, dem Täufling, ein kleines Kreuzchen auf die Stirne zu zeichnen, dann kann man diesen kleinen Ritus aus der Taufe eben in diesem genannten Sinne sehr gut auch in den Alltag des Lebens übertragen. Oder denken wir an das Morgengebet, das vielleicht manchmal wenig Zeit hat, aber doch wie ein positives Vorzeichen für den gesamten Tag gesetzt werden kann. Und wenn es vielleicht nur in einem andächtig gemachten Kreuzzeichen besteht. Das Tischgebet ist ja durchaus noch verbreitet, aber auch der Angelus um 12 Uhr mittags etwa, wenn vielerorts ja noch die Glocken läuten, ist eine solche Möglichkeit, auch eben im Alltag diese bewusste Verbindung zu Gott aufzunehmen und wieder neu zu setzen und in Erinnerung zu rufen. Andere Stoßgebete kann ich während des Tages beten, Reueakte, wenn ich mir bewusst werde, dass das, was ich jetzt gerade getan oder unterlassen habe, vor Gott nicht in Ordnung war. Auch ein Kreuz, ein Marienbild oder ein Herrgottswinkel, einen Ort des Gebetes, sich einzurichten in der eigenen Wohnung oder eben als Familie, sind solche Möglichkeiten.
Der Gebrauch von heiligen Bildern oder auch von geweihten Kerzen zu Hause war lange Zeit stark verbreitet. Jetzt lehnt man das als sinnenhafte Volksfrömmigkeit eher ab. Einiges davon ging sicherlich auch in Richtung Aberglaube und viele Menschen denken, das brauchen wir nicht mehr, weil das eigentlich eine Art Frömmigkeit für die Ungebildeten gewesen sei. Sollten wir vielleicht jetzt wieder anfangen, alte Familientraditionen neu zu beleben, damit uns nicht nur Fernsehen und Computer in Beschlag nehmen?
Ich habe die Beobachtung gemacht, dass bei den Weltjugendtagen in den Rucksäcken, die die Jugendlichen erhalten, immer wieder ein Rosenkranz dabei ist. Und hatte, als ich das erste Mal erlebte, auch so die Frage, ob das vielleicht nicht für die Jugendlichen etwas Fremdes, Antiquiertes, Verstaubtes sei. Und war dann überrascht, wie offen sie waren, als ich dann versuchte, ihnen zu erklären, was der Rosenkranz ist und wie man damit sinnvoll umgeht, wie man ihn betet. Und ich bin der Überzeugung, dass viele guter, bewährter Dinge und auch sinnenhaften Volksfrömmigkeitsformen durch eine entsprechend geeignete, einfache Erklärung auch den Weg zurückfinden können. Ich kenne jedenfalls mittlerweile viele Jugendliche, die wieder einen Rosenkranz in der Tasche haben und war erstaunt, als ich vor kurzem etwa gebeten wurde, einer größeren Zahl von Menschen das Skapulier unserer lieben Frau von Berge Karmel aufzulegen, die entsprechend vorbereitet waren. Ich denke, es geht nicht um das bloß Äußerliche wiederbeleben oder aufleben lassen, sondern um das verstehende Tun, was dann eben auch der Erklärung bedarf, aber dann immer ein guter Ansatzort dafür ist. Auch Medaillen erfreuen sich ja durchaus nach wie vor einer beachtlichen Beliebtheit.
Sie haben schon angedeutet, dass in anderen Religionen, wie zum Beispiel auch im Judentum und Islam, das Gefühl für das Heilige noch viel stärker ausgeprägt zu sein scheint als bei uns hier im westlichen Christentum. Das ist vor allem ja dann auch ein Problem, wenn Einwanderer aus islamischen Ländern hier auf eine Frömmigkeit treffen, die sie als lau und abgeflacht empfinden. Kann es uns auch in unserem Dialog mit dem Islam und mit dem Judentum helfen, wenn wir unsere eigenen Rituale der Reinigung und Heiligung wieder selbstbewusster pflegen?
Ich bin davon überzeugt, dass ein gläubiger Jude und ein frommer Moslem mit einem Christen viel besser sprechen können, der seinen eigenen Glauben ernst nimmt und das auch äußerlich dokumentiert, als wenn sie einem Christen begegnen, der mehr dem Namen als der Haltung und dem Leben nach Christ ist. Von daher ist es sicher so, dass ein Ernstnehmen unseres eigenen Glaubens uns auch hilft, im Gespräch mit den Gläubigen anderer Religionen. Ich denke aber, dass die Juden und die Moslems, die hier bei uns leben, vor denselben Herausforderungen stehen wie auch wir Christen. Es gibt natürlich überzeugte Muslime und gläubige Juden, aber es gibt auch bei ihnen eine große Zahl von solchen, die ihre Traditionen und die ihre Glaubensüberzeugungen aufgeben. Von daher ist es da auch nicht wirklich besser als bei uns, auch wenn uns die Überzeugten eher auffallen, so wie ja auch die überzeugten Christen in unserer Gesellschaft auch eher auffallen als die Mitläufer.
Diejenigen Menschen, die man so als Mitläufer bezeichnen könnte, die haben oft Angst, dass ihnen von den Ungläubigen vorgeworfen wird, dass sie ja bloß gesetzesfromme Pharisäer sind. Wie kann man es denn vermeiden, beim Zeugnisgeben vom christlichen Glauben in dieses ungute Extrem zu verfallen?
Jesus hat ja sehr massiv kritisiert bei den Pharisäern seiner Zeit, dass sie menschengemachte Regelungen dem Gesetz Gottes vorordnen und vorziehen oder gar das Gesetz Gottes dadurch ersetzen. Und diese Gefahr besteht grundsätzlich immer und auch im Christentum, wenn wir nicht aufpassen. Das heißt, es geht darum, keine eigenen Gesetze und engen Grenzen zu errichten und sie dann auch noch anderen aufdrücken zu wollen, die einen Freiraum einengen, den Gott uns gerne zugesteht und schenkt. Auch wenn ich für mich persönlich bestimmte Frömmigkeitsformen als wertvoll entdeckt habe, dann ist es sicher gut, wenn ich anderen davon erzähle und vielleicht auch dafür werbe, aber immer im Respekt vor der Freiheit der anderen. Ich darf also nie eine bestimmte Form der Frömmigkeit absolut setzen und sagen, nur wer das tut, der ist auch, sage ich jetzt mal, katholisch oder ein guter Christ, sondern das, was die Kirche vorgibt als elementar, die Feier der Sakramente und so weiter, das ist natürlich für alle verbindlich und das ist auch der Maßstab, an dem ich unterscheiden kann. Was ist meine private Frömmigkeit, die ich grundsätzlich auch pflegen darf, wenn sie im Rahmen des Katholischen bleibt? Und wo geht es darum, dass ich sonst aus dem Rahmen der Kirche herausfalle? Das ist gut, dann eben auch nachzufragen bei einem Priester oder bei einem anderen, der informiert ist. Und auch dann, wenn ich vielleicht Schwierigkeiten habe, Verhaltensweisen anderer zu verstehen, immer auch mit Respekt und Wohlwollen ihnen zu begegnen, zu versuchen, sie zu verstehen oder auch nachzufragen, warum verhältst du dich so, um dann Wertschätzung auch überhaupt entwickeln zu können, gegebenenfalls aber auch auf Widersprüche aufmerksam machen zu können und so anderen zu helfen, ihr eigenes Tun kritisch zu reflektieren.
Dankeschön, Herr Regens Hofmann. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, die sich weniger auf das Leben als vielmehr auf den Tod bezieht. Sie haben uns schon erklärt, dass die Taufe und der Bußakt eine innere Reinigung des Menschen bewirken. Jetzt gibt es aber nach dem Tod auch das sogenannte Fegefeuer als Reinigungsort oder Reinigungszustand. Das ist eine katholische Glaubensauffassung, die nicht alle christlichen Konfessionen teilen. Können Sie uns den Zusammenhang zwischen Taufe und Buße im Erdenleben und dem Fegefeuer im Jenseits verdeutlichen?
Bei der Taufe werden alle Sünden vergeben. Und wer nach der Taufe nicht mehr sündigt und stirbt, der braucht auch kein Fegefeuer und der hätte auch keine Beichte mehr nötig gehabt. Nun ist es aber die Erfahrung, die auch eine sehr ernüchternde Erfahrung darstellt, dass wir durchaus nach dem Empfang der Taufe in der Lage sind zu sündigen und viele Christen, die getauft sind, tatsächlich auch sündigen. Und da ist das Angebot und die Möglichkeit der Heiligen Beichte wie eine zweite Taufe zu verstehen, die uns eben auch von dieser Schuld dann freimachen kann, obwohl wir sie nach der Taufe begangen haben. Für die schweren Sünden ist die Beichte normalerweise der notwendige und ordentliche Weg der Vergebung. Aber es gibt ja auch leichtere Vergehen, auch sogenannte lässliche, kleinere Sünden, die jetzt nicht die Verbindung mit Gott, die Liebe zu Gott völlig verletzen und zerstören, aber die doch auch eine Beeinträchtigung darstellen. Und wir sind ja grundsätzlich auch verpflichtet, alle Vergehen wieder gut zu machen, aber vielleicht schaffen wir das auf Erden gar nicht. Und so ist das Fegefeuer oder präziser der Reinigungsort, an dessen Existenz die Kirche glaubt, der auch in der Bibel seinen Wurzelgrund findet, also keine Erfindung der Kirche ist und sogar schon im Judentum bekannt war, so ist diese Möglichkeit, auch nach dem Tod von lässlichen Sünden befreit zu werden, gereinigt zu werden, eine Einrichtung der göttlichen Barmherzigkeit, um auch solchen Menschen dann die Möglichkeit nach der erfolgten Reinigung zu öffnen, in die ewige Gemeinschaft mit dem heiligen Gott zu treten, die ohne diese Reinigung so diese Nähe des dreimal heiligen Gottes gar nicht ausgehalten hätten.
Uns Menschen fehlt es ja oft schwer, alle Sünden zu erkennen, die wir begangen haben. Ist es dann auch eine Chance, dass wir im Fegefeuer auf jeden Fall auch noch Barmherzigkeit Gottes erfahren können, selbst wenn uns die Einsicht auf der Erde fehlt?
Das ist richtig, denn es gibt ja durchaus auch Sünden, die wir ohne sie, wie Sie sagen, wirklich zu erkennen, begehen können, weil wir eigentlich verpflichtet gewesen wären, aufmerksamer zu sein und unser Verhalten kritischer zu reflektieren. Und dann besteht eben tatsächlich die Möglichkeit, auch solche Vergehen loszuwerden und den Mangel, den wir sozusagen noch aufweisen, auszugleichen.
Wir müssen uns also vor dem Fegefeuer nicht direkt fürchten. Es ist ein Zeichen, dass Gott seine Gnade allen Menschen schenken möchte.
Die heilige Theresia vom Kinde Jesus hat gesagt, Gott möchte, dass wir ohne Fegefeuer zu ihm kommen, weil das natürlich keine schöne, im Sinne von angenehme Situation ist, wenn man erkennt, meine Güte, mir fehlt noch einiges, um endlich in die Arme des Vaters ganz eingehen zu können. Aber dass es diese Möglichkeit gibt, das ist auf jeden Fall eine Einrichtung der Barmherzigkeit, und die Seelen, die im Reinigungsort sind, die sind eben gerettet. Und das ist natürlich das entscheidende Plus gegenüber jeder anderen Situation.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Antworten, Herr Regens Hofmann. Ich lade die Hörer an dieser Stelle auch ein, die heutige Sendung noch einmal nachzuhören. Sie können im Internet auf www.horeb.org einen Podcast und Download herunterladen oder Sie bestellen bei uns kostenlos eine CD. Den CD-Dienst in Immenstadt erreichen Sie unter der Telefonnummer 08323 9675120. Wenn Sie uns aus dem Ausland anrufen, dann ist die Telefonnummer für Sie 0049 8323 9675120. Wir laden Sie ein, auch am kommenden Freitag wieder in der Sendung Höre Israel mit dabei zu sein. Zum Abschluss dieser Sendung bitte ich Sie, Herr Regens Hofmann, noch um ein Gebet.
Grüßen wir die Gottesmutter Maria, bitten wir sie um ihre Fürsprache, und dann gebe ich Ihnen gerne auch noch den Segen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank, Herr Regens Hofmann. Ihnen, liebe Hörer, wünsche ich noch einen gesegneten Tag mit unseren Sendungen. Ihre Monika Bargett.